Was für ein wahnsinniges Jahr in Amerika. Impeachment, Black Lives Matter, Corona, eine Abwahl. 2020 war für viele Leute ein Jesusjahr, für die Amerikaner noch ein bisschen mehr. Was bleibt nach 2020? Wie geht es jetzt weiter mit dem Joe Biden? Und kommen die USA endlich mal zur Ruhe? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Entscheidung 2020 im Podcast von Tamedia zu den Wahlen in den USA. Mein Name ist Philipp Loser, ich schwätze hier mit dem Alan Cassidy in Washington und wir begrüßen euch alle herzlich zu einer Spezialfolge. Wir schauen zurück auf das Jahr und weil all die Sachen besprechen, die passiert sind, also nicht alle Sachen natürlich. Alan, hoi erstmal.
Hoi.
Ohne zu lange zu überlegen, was sind die drei Sachen, die drei Wörter, die für dich dieses Jahr in Amerika am besten beschreiben?
Für mich oder für Amerika?
Du kannst ja beides machen.
Erschütterung, Erschöpfung und auch Erleichterung.
Das bist aber jetzt du und Amerika wahrscheinlich, oder?
Du hast gesagt, beides bitte, ich habe beides geliefert.
Okay. Am Anfang hat es ja nicht so ausgesehen, als würde es so ein anstrengendes Jahr werden. Wenn wir jetzt auf das ganze Jahr 2020 zurückschauen, dann müssen wir mit etwas anfangen, was schon viele Leute gar nicht mehr im Kopf haben, und zwar mit dem hier.
As this vote is announced, here is the speaker.
On this vote, the yeas are 229, the nays are 198, present is 1, Article 2 is adopted.
And once again, Speaker Pelosi warning members not to react, but there she gets a hug at the end of a very emotional day. President Trump has now been impeached on both counts, on both articles of impeachment.
Das war ein recht historischer Moment, den wir hier gehört haben. Das war Nancy Pelosi, die das Resultat für die Impeachment-Abstimmung verkündet hat. Alan, kannst du dich erinnern, wann das war und kannst du uns ein bisschen zurückführen zu diesem Moment?
Es war vor genau einem Jahr, Dezember 2019, auch wenn es sich anfühlt wie Dezember 1919, wo der News-Zyklus auch schon wahnsinnig war, aber nur halb. Und ja, das ist der eine Teil des Impeachment-Verfahren, wo das Repräsentantenhaus quasi gefunden hat, Trump hat Machtmissbrauch gegangen und ihn darum angeklagt hat. Und im Januar hat das Jahr hier in Washington eigentlich so damit angefangen, dass eben der zweite Teil angefangen hat, da der Senat darüber befunden hat, ob der Trump schuldig ist und muss quasi aus dem Amt enthoben werden.
Wenn man es jetzt im Rückblick anschaut, ist ja das etwas, was vor einem Jahr wahnsinnig gross war, auch historische Dimensionen hatte, das Impeachment. Wenn man jetzt zurückschaut, hat das ganze Verfahren die Institution Impeachment ziemlich abgewertet, oder?
Ja, vielleicht schon. Also ich glaube, man muss ein bisschen damit anfangen, dass man ja sagen muss, um was es gegangen ist, oder? Also ich meine, Demokraten haben ja im Kern den Trump dafür bestrafen mit dem Impeachment, dass er seine Macht missbraucht hat, wo er versucht hat, die Ukraine für seinen Wahlkampf einzuspannen. Und das hat im Rückblick ein bisschen etwas Zufälliges, finde ich, weil ja der Trump in seinen 4 Jahren einen ganzen Haufen Grenzen überschritten hat und Sachen gemacht hat, die eigentlich jenseitig gewesen sind. Aber ich glaube immer noch, Demokraten haben eigentlich politisch gar keine andere Wahl gehabt. Und wenn man jetzt aber schaut, was damit rausgekommen ist, dann kommen wir zu dem, was du meinst, oder? Also, es war eigentlich auch von Anfang an klar gewesen, dass der Trump nicht wird aus dem Amt enthoben werden, weil die Republikaner im Senat nie würden mitmachen. Und von dem her hat es sich von Anfang an ja auch ein bisschen so angefühlt, nicht als jetzt der schwere staatstragende Akt, wo das Impeachment sein soll, so ein Jahrhundertding, oder? Sondern einfach ein bisschen als Fortsetzung vom üblichen Parteienkrieg mit anderen Mitteln. Und darum, ja, du hast gesagt, Entwertung, ich glaube, es ist schon ein bisschen das, ja. Ich wäre jetzt übrigens auch nicht überrascht, wenn in den nächsten Jahren die Republikaner, falls sie dann bei der Zwischenwahl das Repräsentantenhaus zurückerobern, wenn sie selber würden irgendwie gegen das Impeachment-Verfahren gegen Biden zumindest fordern, oder? Also es ist schon so, dass es ist jetzt einfach ein bisschen abgestumpft als Waffe.
Ich kann mich gut erinnern an ganz viele Kommentare im Januar und dort hat es geheissen, der Trump hat zwar das Impeachment am Schluss überstanden und er ist Präsident geblieben, aber er wird für immer den Schandfleck mit sich tragen, dass er ein Präsident war, der impeached worden ist oder das Impeachment-Verfahren müssen durchstehen. Von dem ist auch nicht so viel geblieben, muss man sagen, oder?
Nein. Also im Wahlkampf ist es wirklich nie ein Thema gewesen. In keinem Wahlkampfauftritt, den ich gesehen habe oder verfolgt habe. Ich glaube, vielleicht wäre es anders gewesen, wenn Corona nicht passiert wäre, wo quasi halt wirklich alles zu einer monothematischen Veranstaltung gemacht hat. Vielleicht wäre es dann noch ein bisschen aufgetaucht, aber allzu gross auch nicht. Was man auch muss sagen, also das, was du sagst, stimmt, oder? Ich meine, ich habe ja auch so etwas geschrieben, aber man muss auch sagen, das konservative Gegenargument ist halt auch nicht eingetroffen, nämlich dass das Impeachment den Demokraten zum Verhängnis wird und dass sich dann quasi alle rächen an den Demokraten. Ich meine, das ist so auch nicht passiert. Hm. Ich glaube, die Wahrheit ist, es hat wirklich, jetzt, wenn man einfach die Wahlen anschaut, dann hat es wahrscheinlich gar nicht viel bewegt.
Du gibst Stichwort Wahlen, weil parallel zu dem ganzen Impeachment-Verfahren hat am Anfang des Jahres die Demokratische Partei angefangen, ihre Kandidaten auszumehren gegeneinander. Und zwar ganz am Anfang ist das in Iowa gewesen, wo der Iowa Caucus stattgefunden hat, quasi die allererste Runde in dem demokratischen Präsidentschaftsrennen. Und dort, man kann sich auch fast nicht mehr erinnern, ist auch recht lustiges Zeug passiert. Wir hören schnell rein.
What I want to do today, 3 days late, is to thank the people of Iowa for the very strong victory they gave us at the Iowa caucuses on Monday night.
Das ist Bernie Sanders, der nach dem Caucus, der total chaotisch verlaufen ist, gesagt hat, er hat gewonnen. Ja, er hat da ein bisschen wie der Trump später, oder, Alan?
Ja, kann man sagen. Dabei, Buttigieg hat es ja ähnlich gemacht, auch der dann tatsächlich gewonnen hat. Der hat sich auch sehr schnell in der Wahlnacht angestellt, noch bevor die Resultate da waren. Und hat gesagt, gemäss seinen Rechnungen hat er auch gewonnen. Ja, es ist eine peinliche Veranstaltung. Fast ein Jahr lang hat alles in Amerika auf die Vorwahl in Iowa gestartet, mit ihrem archaischen System, mit den alten Regeln, dem Caucus. Und dann das, oder das Zählchaos, unter anderem ja, weil eine neue App zusammengebrochen ist. Und ja, es ist nicht ein gutes Bild, das die Demokraten dort als Partei abgegeben haben.
Was hat der ganze Vorwahlkampf mit der Demokratischen Partei als Ganzes gemacht, im Rückblick?
Ich glaube, wenn man einen Schritt zurücknimmt, dann sieht man, dann hat er ein bisschen gezeigt, was das Problem ist, das die Demokraten haben. Jetzt zum Beispiel im Gegensatz der Republikaner. Die haben ja eine relativ homogene Basis, eine weisse, evangelikale, konservative Wählerschaft, die in dem Sinne auch ein bisschen einfacher zu bedienen ist. Und Demokraten, die müssen eben viel breitere Schichten ansprechen, von quasi eher gesellschaftspolitisch konservativen Schwarzen bis hin zu eben überstädtischen, überhippen, anderen Kreisen. Oder? Es ist einfach eine sehr, sehr heterogene Wählerschaft. Und entsprechend breit war am Anfang auch das Bewerberfeld. Und am Schluss, ja, wir haben das ja begleitet, am Schluss das hat sich ja alles ein bisschen aussortiert. Oder? Und am Schluss ist dann ja auf den Flügelkampf ein bisschen rausgelaufen, der progressive Teil von der Partei mit dem Bernie Sanders, mit der Elizabeth Warren gegen die moderaten Leute, Biden, Buttigieg ein bisschen, dann sind noch ein paar andere gekommen, Bloomberg und so, weiss man ja fast nicht mehr. Und das ist am Schluss das gewesen, was in Erinnerung bleibt. Und am Schluss gewonnen hat Biden, ja, wie wir wissen.
Am Schluss hat der Joe Biden und mit ihm die Moderaten zwar gewonnen, aber kann man nicht trotzdem sagen, dass es die ganze Partei nach links gezogen hat während diesem Prozess und dass man das bis heute gespürt.
Doch, ich glaube, das ist unbestreitbar. Also schon im Wahlkampf ist ja wirklich aufgefallen, wie sich viele demokratische Kandidaten quasi ständig entschuldigt haben für einen Obama, für die Obama-Präsidentschaft. Wenn man mich zugelassen hat, haben wir gemeint, das war ein verkappter Rechtsradikaler mit seiner Politik. Oder zumindest ein verkappter Republikaner, das muss ich nett sagen. Und das war ständig ein Thema gewesen. Man hat an dem gemerkt, dass sich die Partei in den letzten Jahren wirklich schon nach links bewegt hat, schon vor dem Wahlkampf. Und der Biden, der hat jetzt Positionen in seinem Programm, wo er quasi deutlich links steht. Also von dem, was er selber und Obama vor 8 Jahren gestanden sind, aber auch, er ist ja deutlich linker jetzt als, oder progressiver, wie man es will nennen, als Hillary Clinton, zum Beispiel in der Klimapolitik. Was er von all dem denn umsetzt, jetzt, wo er an der Macht ist oder bald an der Macht ist, angesichts von, eben, ja, wir reden vielleicht nachher noch darüber, eben mit dem Senat, wo er allweil nicht keine Mehrheit hat, etc. Das ist eine andere Frage, aber ich glaube, sowohl im Grundton wie auch in vielen zentralen politischen Fragen hat sich die Partei nach links bewegt.
Auf der anderen Seite, bei den Republikanern haben wir währenddessen können die gegenläufige Entwicklung beobachten, dass die sich ziemlich nach rechts orientiert haben.
Ja, und zwar nicht nur in diesem Jahr. Oder? Also, das ist eigentlich ein guter Punkt. Wenn man sagt, dass Demokraten sich nach links bewegt, dann muss man immer noch in die Relationen wahren. Wenn man schaut, die letzten 20, 30 Jahre, ein bisschen historisch Spiegel, wer sich vor allem bewegt hat, sind die Republikaner. Die sind ganz hart nach rechts. Die vertreten heute, wenn man so vergleichende Studien anschaut, dann sieht man, dass die eigentlich, das ist nicht mehr unbedingt eine Mitte-Rechtspartei, eine Moderate, wie sie lange war, die ist dort quasi in vielem näher bei einer AfD oder einem ja, wirklich in einer Rechtspartei, in vielen zentralen Punkten. Also es ist schon so, es ist nicht gleichmäßig verlaufen, die Polarisierung. Aber das heisst nicht, dass Demokraten nicht schon auch nach links gegangen sind.
Wir sind jetzt etwa im Frühling, Corona ist schon in Full Swing, das schwätzen wir aber nachher. Was dann Ende Mai passiert ist, war wahrscheinlich das Thema gewesen, das alles überschattet hat, ohne das Virus. Und zwar beide Parteien, der ganze politische Betrieb, der gesellschaftliche Betrieb. Kommen wir los schnell rein, das ist jetzt ein paar Momente, die nicht so schön sind.
I can't breathe. Please, the name of Dick. I can't breathe shit.
Bro, get in the car, man.
I will.
Get in the car.
I can't move.
I've been waiting the whole time, man. Get in the car.
Mama!
Get up, we get
Mama,
in the car right.
I can't!
Das war George Floyd, kurz vor seinem Tod. Er ist Ende Mai gestorben bei einer Festnahme durch Polizisten in Minneapolis. Der Polizist hat ihm das Knie auf den Hals gedrückt und dieser Tod hat recht viel ausgelöst. Spürt man heute nach all dem, nach dem Dreivierteljahr, spürt man heute noch etwas von dieser Dynamik, von diesem Sommer, durch ganz Amerika gefackt ist?
Also klar, natürlich hat sich alles ein bisschen abgekühlt, oder? Also hat nicht mehr jeden Tag und jedes Wochenende riesige Proteste. Aber man spürt es auf jeden Fall. Also man sieht es an banalen Sachen, oder? Also Washington, wo ich lebe, oder auch die Umgebung, ist immer noch voller Black Lives Matter, Schilder, Fahnen, Graffitis, alles mögliche. Es gibt auch immer noch regelmäßig Protestaktionen, gerade vor in der Nähe vom Weissen Haus. Also es ist immer noch da, so wie als Grundton. Und auch in der Debatte, in der politischen Debatte kommt das Thema immer wieder auf. Und ich meine, ja, also man sieht ja auch leider, es ist jetzt auch nicht so, dass es keine Fälle mehr gegeben hat seit dem Frühling, oder? Von Schwarzen, die durch Polizeieinsätze getötet worden sind. Gerade letztens ist wieder in Ohio ein Mann verschossen worden, weil die Polizei einen anderen gesucht hat und dann ihn und dann den Falschen verschossen hat. Ja. Also es ist ja nicht so, dass das Problem weg wäre. Und ich glaube schon, ja, ich glaube, es ist auch etwas, was nicht weggeht in der Biden-Zeit. Das hat in dem Sinn, vieles hat sich ein bisschen dann überlappt, oder, mit der Kritik an Trump, aber das Problem an sich hat ja nichts zu tun gehabt. Oder ist in dem Sinn unabhängig und älter als der Trump gewesen und entsprechend wird es auch nicht verschwinden.
Hat sich denn irgendetwas auch faktisch geändert, außer dass man darüber schwätzt?
Ja, es hat sich viel geändert und nicht nur, also ich glaube auch nicht nur zum Guten und nicht zum Schlechten, das ist noch total logisch. Wenn man zum Beispiel Minneapolis anschaut, oder, dort wo der George Floyd umgebracht worden ist, dort hat die Stadt ja kurz darauf eine grosse Polizeireform angekündigt, die einen recht radikalen Umbau von der Polizei quasi mit sich bringen. Das ist noch nie in Kraft, aber schon jetzt sind Dutzende Polizisten aus dem Polizeikorps gegangen. Aus Frust und Unsicherheit und Kriminalität in Minneapolis ist stark gestiegen. Dieses Jahr haben sie 50% mehr Mord gehabt. Also recht wahnsinnig. Und in anderen Städten hat es aber auch, also Black Lives Matter Aktivisten und Reformer sehen vielerorts auch Fortschritt, muss man sagen. Eben, weil ganz viele Städte haben Polizeireformen in Angriff genommen. Und ich glaube schon, dass es auch etwas wird verändern wird. Zuerst einmal auf lokaler Ebene, weil das meiste von diesem Zeug ist schon, sind lokale Sachen. Oder? Und dann auch, je nachdem, was die Biden-Regierung macht, wird es auch nationale Änderungen geben.
Defund the Police hat so geheißen nach dem Tod von George Floyd. Also nehmen das Geld weg von der Polizei und dort anders verteilen, Sozialarbeiter und so. Du hast verschiedene Reformberichte angesprochen. Gibt es irgendein Polizeikorps in den USA, wo wirklich schon so Schritt unternommen hat?
Also eben Minneapolis geht in die Richtung, wenn es dann umgesetzt wird. Und es gibt ein, zwei andere kleinere Städte, die das auch so Pilotversuche machen. Aber Defunding the Police ist ja vor allem auch ein Slogan. Und seit die Wahl vorbei ist, Präsidentschaftswahl, merkt man, dass auch bei den Demokraten Kritik wächst an diesem Slogan. Das hat man vorher ein bisschen unter dem Deckel behalten. Aber jetzt, also zum Beispiel der Obama hat gerade jetzt kürzlich eine grosse Diskussion ausgelöst, wo er im Interview gesagt hat, das sei eigentlich ein dummer Slogan, der von den echten Problemen und auch den Anliegen von der Black Lives Matter-Bewegung ablenke. Und auch zum Beispiel der wichtigste Schwarze im Kongress, James Clyburn, so ein Urgestein von den Demokraten, der hat gesagt, der Slogan bringt uns als Partei um, er schadet uns. Und ich glaube, es wird wahrscheinlich auch in die Gräben innerhalb des quasi progressiven Lager, wo jetzt vor der Wahl, wo man alle, was quasi alle gegen Trump oder sich konzentriert haben, das wird wahrscheinlich jetzt mehr aufbrechen.
Was ist eigentlich mit den Polizisten von George Floyd? Sind die sind ja angeklagt worden, sind die ja schon verurteilt, sind die im Gefängnis noch? Was ist mit denen?
Die sind rasch ziemlich schnell angeklagt worden. Ja, ich glaube, der Haupttäter ist wegen Mord zweiten Grades angeklagt worden. Die anderen drei wegen so quasi Mittäterschaft. Die sind alle auf Kaution entlassen worden. Und im Frühling, jetzt der Frühling, ist das Verfahren dann angesetzt.
Okay. Wenn man sich zulässt, was das für Konsequenzen hat jetzt innerhalb der Demokratischen Partei, nur schon dort, kann man glaube schon sagen, das, am Anfang hatte es ja auf eine Art eine positive Energie gehabt. Du hast Demonstrationen gehabt, auf der ganzen Welt sogar. Es hat so ein neues Bewusstsein gegeben für das Problem. Aber seither und so mit der Radikalisierung der Debatte haben wir das Gefühl, am Schluss werden die Gräben noch viel grösser, als dass sie vorher schon waren.
Das ist ja schon bei jedem Thema, das eigentlich neu auftaucht oder wieder auftaucht. Ich weiss nicht, ich glaube, für eine Bilanz ist es noch zu früh. Es ist sicher so, dass die Unterstützung für die Proteste kleiner geworden ist. Das sehen wir so in den Umfragen. Aber ich glaube gleich auch, dass die Proteste neue Kreise erreicht haben, gerade wenn man so sieht, weisse Leute in den Vorort, die früher extrem einseitig für so Law and Order-Politik gestanden sind. Wenn sie dort durchfahren mit dem Auto, dann fällt einem immer auf, wie vor jedem zweiten Haus zum Teil Black Lives Matter-Fahnen hängen und so. Und ich glaube, oder auch wenn man mit den Leuten redet, oder? Also auch mit den weissen Hausfrauen, sage jetzt mal, wo man dann denkt, ja, die finden das sicher ein Quatsch, merkt man, da ist schon etwas passiert. Ich glaube, wenn man ehrlich ist, ist es jetzt wirklich für eine Beurteilung noch schwierig, aber ja, wie alles, kommt das immer halt in die parteipolitische Mühle rein. Und es ist dann eine Frage von, ja, von kleinen Prozentzahlen, oder wie gross man die Unterstützung misst.
Und kommt dann später von, was der Joe Biden jetzt mit dem Thema macht, oder?
Ja, ich denke schon. Also es wird sicher schon mal etwas auslösen, dass er und Kamala Harris und je nachdem dann auch der Justizminister, oder, wo der Biden wird einsetzen, der hat ja dann das Thema eigentlich quasi auf dem Tisch. Aber ich denke, ein wichtiger Unterschied wird schon mal sein, dass die neue Regierung über das Thema in einem ganz anderen Ton reden wird. Und auch, ja, wenn man schaut, was der Trump gemacht hat das letzte halbe Jahr, er hat ja das wirklich als Waffen eingesetzt, um quasi die Spannungen noch zu vergrössern. Ich glaube auch nicht, dass es unbedingt funktioniert hat im Wahlkampf. Und ich glaube, es wird schon einen Unterschied machen, wenn man im Weißen Haus jemanden hat, wo quasi über das Thema anders redet, als es der Trump macht. Nicht, dass es alles löst. Ich meine, Obama ist auch schon ein gewesen, der aus dem einen politischen Grabenkampf gemacht hat und in dieser Zeit ist ja Black Lives Matter entstanden. Also es hängt nicht alles davon ab, von dem, was im Weißen Haus sitzt, im Gegenteil. Aber ich denke, es wird schon einen Unterschied machen.
Das ist ein grosses Thema überhaupt für die Präsidentschaft von Biden. Wie es ihm gelingt oder halt nicht gelingt, all die Gegensätze irgendwie wieder zusammenzubringen. Das ist ja sowieso das Problem von jedem US-Präsidenten oder von jeder US-Präsidentin, wenn es mal eine gibt. Und der nach dem Trump muss übernehmen muss, der hat es ja besonders schwer. Und damit, wenn wir das Thema nochmal wechseln, wir haben recht wenig so richtig über Trump geschwätzt und wir fangen jetzt damit an.
Many millions of us had hoped the presidential election would yield a different result. But our system of government has processes to determine who will be sworn in on January the 20th. The Electoral College has spoken. So today I want to congratulate President-elect Joe Biden. The President-elect is no stranger to the Senate. He's devoted himself to public service for many years.
Das ist Mitch McConnell und das ist ein recht aktueller Ausschnitt. Er sagt, 15.000 Wochen nach der eigentlichen Wahl, dass jetzt doch im Präsident-elect Joe Biden gratuliert und anerkennt.
Halleluja! Und, ja, knapp nach dem Putin.
Ja, und anerkennt also das Resultat jetzt. Die Wahlen sind, glaube ich, wirklich vorbei. Man glaubt es gar nicht. Bevor wir nochmal über die Wahl schauen, Alan, was hat dich dieses Jahr eigentlich am meisten überrascht am Donald Trump?
Am Trump selber hat mich nicht so viel überrascht. Es ist schon erstaunlich, wie schlecht er sich, finde ich, in der Corona-Pandemie geschlagen hat. Aber du hast jetzt gerade den McConnell angesprochen und den Republikaner, und das hat mich mehr überrascht. Nicht, dass jetzt die irgendwie in den letzten 4 Jahren irgendeinmal so nur einen Funken von Rückgrat bewiesen hat, aber die Art und Weise, wie weit grosse Teile der Partei gegangen sind dabei, am Trump bei seinem Wahlbetrugs, sag jetzt Bullshit, zu helfen, das zu unterstützen, dazu zu schweigen und das aktiv zu breiten mit allen noch unbekannten Folgen, das hat mich wirklich überrascht und auch schockiert.
Dass es so nahe an eine zweite Amtszeit kommt, das hat dich nicht überrascht?
Nein, das hat mich nicht überrascht. Weil es ist halt ein Zeichen, dass halt vieles strukturell kaputt ist. Ja, also natürlich ist es überraschend, oder? Auf eine Art, dass jemand mit einer Bilanz, wie sie Trump in diesem Jahr gehabt hat, so gut abgeschnitten hat. Das zeigt halt eben, dass im System eine gewisse Art von, man fällt gerade das deutsche Wort, nicht, die Accountability fehlt. Oder? Also es wird nicht, aber wenn jetzt eine Verantwortung gezogen für seine Dinge. Das ist das, was passiert ist in diesem Jahr. Also am Schluss ist er verantwortlich, er ist nicht mehr im Amt, oder? Also er ist abgewählt, das ist natürlich die ultimative Strophe. Aber dass es nicht deutlicher ist, wobei auch hier können wir darüber reden, eben wie so knapp ist es dann auch wieder nicht gewesen, oder? Aber quasi, dass es nicht die überwältigende, ich glaube auch Abkehr ist vom Trump, wie sich viele erhofft haben, das ist auch, glaube ich, ein Zeichen, dass halt, wir haben über das auch schon geredet, oder? Die dysfunktionale Medienwelt, all das Zeug, ich glaube, das ist ein Zeichen für das.
Kann man es nicht ein bisschen positiver werten und sagen, weißt du jetzt auch, wenn man sich überlegt, wie man das in 10, 20, 30 Jahren schaut, und dass man einfach mal sagen muss, ja, einmal haben sie halt so einen Klon ins Amt gewählt, aber das System ist genug stark gewesen, um alles auszuhalten, sogar der Donald Trump.
Doch, ich schwanke so je nach Tagesform zwischen diesen beiden Haltungen. Oder? Eines finde ich auch doch. Eigentlich, ich meine, die Italiener haben den Berlusconi, der nicht auf dem gleichen Level ist, aber so, aber die haben auch mehrere Mal gewählt, oder? und die Amerikaner, eine alte Demokratie, die Mehrheit von den Leuten haben, und ich meine, sie ist schon eben, wenn man einfach Zahlen anschaut und von dem Wahlsystem mal abseht, oder, vom Electoral College, ich meine, das Bevölkerungsmehr ist auch ganz klar ein Sieg gewesen, einer der grössten von einer Herausforderung gegen einen Amtsinhaber im ganzen 20. Jahrhundert, also seit langer Zeit. Und in dem Sinn ist es halt schon, es ist ein Sieg auch für glaube ich, für die Demokratie, wenn man sieht, was der Trump und die Republikaner jetzt gerade abgezogen haben seit der Wahl. Aber manchmal habe ich dann auch Tage, wo ich mir anschaue, eben, wo ich mit Leuten rede, mit Trump-Anhängern rede und merke, wie tief das Gift schon eingesickert ist. All die Verschwörungstheorien, der Sumpf an alternativen Quatsch, wo ich dann manchmal denke, ja gut, also klar, mechanistisch, institutionell gesehen, haben die Instanzen gehalten, aber auch hier, oder, für eine richtige Bilanz, denke ich mir, ist es zu früh, das sieht man dann in ein paar Jahren, wie das rauskommt.
Kommt dann darauf an, was Trump jetzt macht, aber in die Energie reintaucht und die dann befeuert jetzt, oder, auch wenn er nicht mehr im Weissen Haus sitzt?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube ja, er wird sich auf jeden Fall im Gespräch halten, oder? Er wird wahrscheinlich auch eine Kandidatur ankünden oder damit liebäugeln, so wie er das ja vor 2016 schon x-mal gemacht hat, oder? Auch schon irgendwie angefangen in den 90er. Und dann irgendwann zeigt er das dann vielleicht wieder ab, oder? Wenn er merkt, dass es vielleicht doch nicht so einfach ist, sich nochmal wählen zu lassen. Aber er wird sicher nicht verschwinden, oder? Das ist jetzt auch eine banale Feststellung, aber wahrscheinlich, die Hoffnung ist ja von vielen, auch von Republikanern, muss man sagen, dass es wie ein bisschen leisiger wird, oder? Also, dass sein Gerücht zwar immer da ist, aber dass einfach viele Amerikaner das einfach ausblenden. Und es hat schon ein bisschen angefangen, muss ich sagen. Ich merke das auch in meinem Umfeld. Also, die Leute, seit die Wahlen vorbei sind, klar, twittert immer noch, oder? Und gibt jetzt halt sein Zeug, aber viele Leute hören nicht mehr so an, wie vorher auch schon.
Okay, und das spürt man auch, dass nicht mehr jeder Tweet von ihm irgendwie in den Nachrichten eingeblendet wird und so.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Man ist am Ausfaden.
Ja, es, ja, also hoffentlich, ja. Ernsthaft, wenn man schaut, was er macht mit dieser Wahl und mit diesen Angriffen auf so ein System und damit auf Demokratie, finde ich, ist es nicht eine Frage von links, rechts, konservativ, liberal. Da geht es einfach um Grundsätze, oder? Grundsätze von der Demokratie. Da muss man, das, und es gibt ja auch viele Konservative, die das ablehnen. Die sagen es einfach nicht immer alle so laut und so, gerade wenn sie in Ämtern sitzen. Aber die wissen schon, dass das nicht gesund ist. Und ich glaube darum, hoffentlich ja, fädelt da ein Teil von Trump ein bisschen aus. Vielleicht macht er es ja anders, vielleicht anerkennt er seine Niederlage und quasi startet quasi in Anführungszeichen auf normalen Grundlagen einen neuen Versuch. Und das ist dann auch wieder etwas anderes, oder? Das ist sein Recht. Aber wenn er so quasi unter Absingen wüster Lieder das Schlachtfeld verlässt, ist es einfach, glaube ich, für niemanden gesund.
Kürzlich sind die ersten Impfdosen verteilt worden, ausgeliefert worden in Amerika, nach einer wahnsinnigen schnellen Produktionszeit und Entwicklungszeit. Tut das ganze Bild von Trump und seiner Corona-Bewältigung noch verbessern jetzt am Schluss?
Ja, ich glaube schon, ja. Mit der Zeit, also wahrscheinlich dann auch rückblickend schon, wenn man sich alles aus der Distanz anschaut. Mir ist ehrlich gesagt ein bisschen ein Rätsel, warum er zum Beispiel diese Woche, eben das ist jetzt gerade, wir nehmen das auf einen Tag, nachdem da die erste Amerikanerin geimpft worden ist. Und eigentlich haben wir können denken, dass er ansteht und sich feiern für das, für den Erfolg, was auch sein gutes Recht wäre und was ihm glaub, auch niemand würde verübeln.
Er hat am liebsten die Spritze gegeben wahrscheinlich, oder?
ja, vielleicht sogar. Ja. Aber ja, er hat das nicht gemacht. Er hat quasi seinen Gesundheitsminister geschickt an den einen Termin. Und hat, glaube ich, ein bisschen ein Lahmungstweet verschickt. Er scheint sich aber nicht mehr für das zu interessieren. Nur noch Wahlbetrug. Dabei eben, es ist ein Erfolg. Und es ist lustig, wenn man in den konservativen Medien schaut, die tun ihn immer jetzt so ein bisschen, gewisse Stimmen sagen, ja, sie sagen, bitte geh jetzt. Und dann sagen sie, du kannst dich doch auf die Schulter klopfen für den Impfstoff und so. Was ja auch ein Stück weit stimmt, aber er scheint das irgendwie anders zu sehen.
Dabei muss man wahrscheinlich sagen, im Rückblick ist das eine von seinen grössten Leistungen in diesen 4 Jahren.
Wahrscheinlich schon, ja. Also ich verstand von der wissenschaftlichen Dimension zu wenig, oder? Aber nach allem, was ich verstand, ist der Effort, wo seine Regierung in die Unterstützung von der Impfstoffforschung, Entwicklung und Produktion gesteckt hat, auch ein Erfolg. Ja.
Was letztes Mal ein Demokrat an die Macht kam, ist 2008, Obama, hat die grösste Wirtschaftskrise zur Zeit gegeben. Und Joe Biden, 12 Jahre später, sieht es ziemlich ähnlich aus. Wie viele Chancen gibt es Biden, dass er durch die Krise irgendwie durchkommt?
Ja, also Es ist ja nicht nur eine Krise, das ist wirklich das Ding. Oder? Also die Pandemie ist nicht fertig, auch wenn jetzt die Impfstoffe da sind, das wird Monate gehen. Diese Woche ist die 300.000. Tote hier vermeldet worden. Die Zahlen, ich weiss, bei euch ist es ganz übel im Moment mit Corona, aber da ist es auch, also die Zahlen hören nicht auf zu wachsen. Und das wird Monate gehen trotzdem, oder? Bis sich das dann irgendwie beruhigt. Also der Winter ist noch lang. Dann hat man die Wirtschaftskrise, die dann entstanden ist. Ende Jahr laufen hier weitere Massnahmen aus, also Unterstützung, zum Beispiel der Schutz vor, quasi, dass die Leute auf die Strasse gestellt werden, weil sie Miete nicht zahlen können. Auch weitere Unterstützung von also Arbeitslosengeld, das läuft auch aus und der Kongress scheint nicht in der Lage zu sein, sich zu einigen. Also es ist ja schon absurd. Ich meine, es ist schneller gegangen, einen Impfstoff zu entwickeln für einen neuen Coronavirus, als der Kongress geschafft hat, sich zu einigen, nochmal auf ein Hilfspaket. Das sagt eigentlich schon ziemlich viel aus über die Funktionalität in Washington. Und das ist das Zweite. Und dann haben wir einfach eben das, was wir jetzt vorgestellt haben, besprochen, dass die Grundstimmung, das kaputte Vertrauen, auch die Wolke von Illegitimität, die zu Recht oder zu Unrecht, also zu Unrecht muss man sagen, über den Biden wird hängen, nach diesen Wahlbetrugsvorwürfen. Und ja, das wird nicht einfach. Und dann kommt noch dazu, eben, dass er quasi regieren muss mit grosser Wahrscheinlichkeit gegen einen Senat, wo in republikanischer Hand aber wird bleiben. Und auch im Repräsentantenhaus ist die Mehrheit der Demokraten nicht mehr gross. Also es wird sicher nicht einfach.
Hm. Sagen wir mal, ist irgendetwas auch richtig gut gewesen 2020 in Amerika?
Ja, kleine Sachen schon, glaube ich. Ja. Also, ich glaube, das, was für alle gilt, überall in dieser Pandemie, ich glaube, viele Leute haben irgendwie ihre Prioritäten vielleicht ein bisschen neu gesetzt. Das gilt auch für ein, zwei Amerikaner, die ich kenne, die totale Workaholics sind, wo ich irgendwie auch gemerkt habe, irgendwie, die interessieren sich jetzt auch ein bisschen für anderes wieder. Und ich glaube, zum Beispiel in unserer Nachbarschaft merkt man, wir sind jetzt hier seit 3 Jahren und das ist ein bisschen eine anonyme Geschichte hier. Im Stadtquartier und seit der Pandemie gibt es sehr viele Kontakte, sehr viele Gespräche, sehr viel, man fragt sich gegenseitig um Hilfe, man redet viel mehr zusammen, man nimmt einfach mehr am Leben teil irgendwie. Also, und ich denke, das ist in anderen Orten wahrscheinlich ähnlich, oder? Also das, die Pandemie, die hier ja wirklich auch nie Pause hatte, im Gegensatz zu euch, wo ja wirklich auch den ganzen Sommer über immer war und im Herbst, das hat, glaube ich, die Leute auch ein bisschen zusammengebracht. Zumindest die, in denen, ja, also eben nicht das Land, das Ganze hat es definitiv nicht zusammengebracht, aber ich meine, dort, wo die Leute physisch vor Ort aufeinander leben, dort glaube ich schon. Und das, glaube ich, ist ja eigentlich etwas Schönes.
Das ist sehr schön, fast schon weihnachtlich. Allen, hören wir uns im nächsten Jahr wieder? Weil über alles Geld haben wir noch nie, oder?
Nein, haben wir nicht, und wir hören uns wieder. Und ja, ich wünsche allen Zuhörern auch mal, damit ich das auch mal sagen kann, einen guten Rutsch. Und danke immer fürs Zuhören und die vielen Rückmeldungen. Das freut uns sehr, glaube ich, oder? Kann ich für uns beide reden?
Gehen wir genau gleich. Allen, merci vielmals, das war es. Eine weitere und die letzte Folge von 2020 in diesem Jahr 2020. Nächstes Jahr geht es noch weiter ein bisschen. Mich würde uns freuen, wenn ihr wieder zuhört. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt, auf Spotify und ähnlichen Seiten. Schreibt uns, ratet uns. Würde uns freuen, habt eine gute Zeit. Bis bald. Ciao zusammen.